Also so ein Durchschnittskunde spart durch uns so circa 15 bis 30, 35.000 Euro. Ich mache gerade ein Sabbatical hier seit März, genau. Achso, was man vielleicht parallel noch sagen muss, dass ich tatsächlich nebenbei in einem Café arbeite. Jetzt gerade für 4 Stunden die Woche.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein Interview zu geben. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
Super gerne. Ich bin Philipp Kalbert, 23 Jahre alt und ich bin vom Beruf IT-Sicherheitsberater. Das heißt, ich helfe Konzernen, aber auch Mittelstandsunternehmen, wie sie ihre Systeme sicherer gestalten. Denn IT-Sicherheit bzw. Cyberrisiken, das ist das größte Geschäftsrisiko weltweit, das wir aktuell haben.
Man muss ganz kurz erklären, du sitzt auf meinem Platz normalerweise. Warum ist das so?
Ich bin Sheldon Cooper. Ich habe meinen Platz. Nein, 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 nein. Ich sitze gerne auf der Seite. Das ist mir einfach lieber.
Woran liegt das?
Tja, wenn ich das wüsste. Wenn Sheldon Cooper das auch wüsste, hätte er bestimmt eine Ahnung. Ich finde die Luftzirkulation und das Licht hier auf der Seite.
Verstehe. Du bist IT-Sicherheitsberater. Was genau macht ein IT-Sicherheitsberater?
Ja, das kommt drauf an. Also ganz streng genommen bin ich Penetration-Tester, beziehungsweise meine Kollegen sind größtenteils Penetration-Tester. Das heißt, wir finden Schwachstellen in Unternehmen, in denen wir vorgehen wie echte Angreifer. Die dokumentieren wir dann, geben Handlungsempfehlungen, wie man die schließt. Und ja, der Kunde hat dann die Möglichkeit, die zu schließen, bevor ein echter Angreifer diese ausnutzen kann. Dadurch sparen sie Geld und ja, Geld spart ja jedes Unternehmen sehr gerne.
Und wer ist der Kunde?
Kunden sind größtenteils Konzerne. Also ich bin beispielsweise auf EZB und BaFin regulierte Organisationen spezialisiert, also Schwerpunkt Finanzwesen, aber auch große Einzelhandelskonzerne, die ich betreue. Aber unser Unternehmen, also das Beratungshaus, für das ich arbeite, das hat eine ganz große Anzahl an Kunden. Wir betreuen sehr viele Konzerne, also sehr viele Kritissysteme, also kritische Infrastrukturen, die hier in Deutschland für den Erhalt des gesellschaftlichen Zusammenlebens essentiell sind, aber auch in kleine Mittelstandsunternehmen. Also ich glaube, wir haben als kleines Unternehmen, glaube ich, eine Baugenossenschaft, die hat, glaube ich, so 12 oder 6 Mitarbeiter, hat ein paar hundert Mieter und so weiter. Und genau, das ist also ein sehr diversifizierter Kundenkreis.
Und wie viel zahlt ein Kunde dann für so einen Test?
Oh, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, dass die durchschnittlichen Raten zwischen, sagen wir mal, 600 und 3.500 pro Tag liegen. Das ist eine sehr große Spanne, was daran liegt, dass die Qualität dieser Arbeit sehr stark davon abhängig ist, wie viel Erfahrung der jeweilige Tester mitbringt. Genau, wir liegen irgendwo dazwischen.
Okay, das heißt, aber man macht das dann in einem Tag, in 2 Tagen, ist das ein monatliches Ding oder wie sieht der Business Case aus?
Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also kritische Infrastrukturen, da gibt es jetzt neue Anforderungen, die müssen jährlich geprüft werden, auch nicht kritische Systeme. Und da ist es eben so, dass wir das Ganze zyklisch machen. Das sind sogenannte Mass Penetration Tests. Wir haben auch Mittelstandskunden, KMUs, die das nur einmal machen. Das ist dann ein gründlicher Test, um einmal festzustellen, wie ist der Ist-Zustand eigentlich gerade. Das heißt, von einmal bis einmal im Jahr, vierteljährlich ist so ziemlich alles dabei. Was man aber auf jeden Fall sagt, also es sind dann natürlich beim Konzern nicht immer die gleichen Systeme, die wir vierteljährlich prüfen. So schlimm ist es dann auch nicht. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass so ein Test mindestens 5 Tage dauert. Und nach oben geht es immer. Also ich glaube, das Längste, was wir gemacht haben, waren so 1,5 Monate.
Und wie viel Geld spart man potenziell dadurch?
Oh, das ist unterschiedlich. Also da sind 3 Faktoren wichtig. Die sogenannte Eintrittswahrscheinlichkeit, wie wahrscheinlich ist, dass etwas passiert, und die potenzielle Schadenshöhe, also wie hoch wäre der Schaden, wenn etwas eintrifft. Sowas berechnen wir, sowas geben wir an. Man kann aber im Durchschnitt sagen, dass mehrere tausend Euro in jedem Fall Minimum drin sind. Also so ein Durchschnittskunde spart durch uns so circa 15 bis 30, 35.000 Euro allein durch die Schwachstellen, die wir finden. Häufig ist es aber so, dass wir gerade bei sogenannten Innentäter-Tests oder ähnliches Dinge finden, die so erheblich sind, dass sie je nach Unternehmensgröße eben einen Millionenschaden hervorrufen können.
Gibt es da Prämien für sowas auch, wenn sowas gefunden wird dann? Und wenn ihr eben feststellt, boah, hätten wir die Lücke nicht geschlossen, hätte das Millionen gekostet?
Nee, das Tolle ist, wir sind sogenannte ja, offensive IT-Revisionsprüfer. Das heißt, wir werden nur für die Arbeit bezahlt. Wenn wir nichts finden, ist der Preis der gleiche, wie wenn wir sehr viel finden. Und das ist eben das faire Angebot. Wir werden für die Suche bezahlt, nicht für das Finden.
Okay, das heißt, bestenfalls sind die Kunden zufrieden, ihr baut euch immer einen größer werdenden Kundenstamm auf und lebt dann davon, anstatt einmal was zu finden und
Genau,
was zu verdienen.
ja.
Langfristig vielleicht das richtige Stichwort. Du machst das seit wie vielen Jahren?
Also das Unternehmen gibt es jetzt seit fast 5,5 Jahren. Ich mache das jetzt seit 6, 6,5, genau.
Das heißt, du hast minderjährig gegründet.
Genau, ich bin vor das Amtsgericht in Hannover gegangen und habe die volle Geschäftsfähigkeit vor dem 18. Lebensjahr bekommen. Und damit konnte ich dann erstmal nicht als Freelancer tätig sein. Und weil ich dann zwei Angestellte hatte, für die ich dann auch privat haftbar war, habe ich daraus eine besser organisierte Rechtsform gegründet, also eine Kapitalgesellschaft, eine GmbH.
Und angefangen hast du damit, weil du Bock hattest, Hacker zu werden, aber nicht ins Gefängnis kommen wolltest.
Genau, nein, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich hatte da schon immer eine Leidenschaft für. Ich habe mit Hackathons gestartet. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine LAN-Party. Und da konnte man dann Projekte entwickeln mit anderen und es hat total Spaß gemacht und so ist das ein bisschen entstanden. Und eigentlich wollte ich tatsächlich nur mein Hobby zum Beruf machen. Deswegen habe ich einen Investor geholt, der hat 100% der Anteile gehalten und ich habe da eigentlich nur gearbeitet. Irgendwann war das Ding aber so erfolgreich und ich habe gesehen, dass da auch eine Verantwortung hinter steckt, für die ich auch gerne eintreten möchte, sodass ich dann einen Großteil der Anteile erworben habe.
Wie viel wert ist die Firma damals gewesen?
Also wir haben eine Stammanlage von 36.000 Euro. Das beantwortet die Frage zwar nicht, aber das habe ich als Info.
Mehr willst du nicht sagen dazu wahrscheinlich.
Mehr kann ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Ich bin für die technische Seite, nicht für die Finanzen.
Okay, das heißt, aber Vertrieb hast du ja trotzdem selbst gemacht, oder?
Wir sind tatsächlich in einer wirklich guten Position, dass wir wenig Vertrieb bis gar keinen machen müssen, weil aufgrund der guten Reputation, aufgrund der guten Mundpropaganda von unseren Kunden letztendlich tatsächlich sehr viele Anfragen so bekommen. Also das ist eine Lage, in der wir eigentlich selber, wir haben kein Vertriebsteam, das hatten wir mal, das haben wir dann wieder aufgelöst, weil wir es nicht gebraucht haben. Ja, da muss man wirklich sagen, das funktioniert hervorragend und wir sind sehr dankbar für diese Situation, dass wir ja, diese Qualität über die langen Jahre tatsächlich auch halten konnten.
Jetzt sitzt über den Dächern Hamburgs mit einem Team, das aus wie vielen Personen besteht?
Oh, das ist ganz unterschiedlich. Aktuell sind wir 12 Leute. Aber wir wachsen gerade kontinuierlich. Kommendes Jahr werden noch 2 weitere eingestellt. Genau. Warum so wenig Mitarbeitende für die Konzerne, die wir betreuen? Wir brauchen hochspezialisierte Kräfte und es ist ähnlich wie so eine Art Geschäftsführer. Also einen Geschäftsführer brauchst du im besten Fall nur einmal in der Gesellschaft und der reicht auch aus. Und so ist es bei uns eben auch. Wir sind so hochspezialisiert, den Großteil kann das Unternehmen selber abdecken und für die letzten 5% sind wir eben zuständig.
Also du bist aber aktuell nicht ganz so aktiv im Unternehmen, oder?
Ich mache gerade ein Sabbatical hier, seit März, genau.
Seit März. Wann ist die Entscheidung in dir gereift, das zu machen?
Man muss berücksichtigen, dass ich 5,5 Jahre wirklich an diesem Unternehmen gearbeitet habe, tagtäglich über die 40-Stunden-Wochen konstant hinaus. Und ich glaube, dass es manchmal sehr wichtig ist, auch den übergeordneten Blick noch zu wahren. Also wenn man zu stark an den Daily Feuern arbeitet und die versucht zu löschen, hat man den Fokus eher so auf auf den jetzigen Stand. Und ich glaube, was in der Geschäftsführung total wichtig ist, ist ein übergeordneter Blick. Wo wollen wir in 5, in 10, 15 Jahren stehen? Gerade weil das gerade der Hauptmarkt ist, IT-Sicherheitsrisiken sind das größte Geschäftsrisiko für alle Unternehmen weltweit. Und wir müssen uns natürlich auch stetig neu entwickeln. Wir stehen für frischen Wind in der IT-Sicherheit. Und den kann man eben langfristig nur behalten, wenn man auch eine gewisse Distanz dazu hat und nochmal schaut, was gibt es zu verbessern, was gibt es zu optimieren.
Klar, weil viele trauen sich ja nicht, den Schritt zu machen oder machen ihn viel zu spät. Deswegen, du hast es wahrscheinlich gereift in dir und du hast dann gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt, das Sabbatical zu beginnen. Was war denn der auslösende Zeitpunkt? Hattest du eine Vertretung gefunden? Hast du gesagt, es geht jetzt einfach nicht mehr oder warum ausgerechnet März diesen Jahres?
Das war möglich, also sowohl finanziell als auch, ich hab einen Geschäftsführerkollegen, der bald für mich die Tätigkeiten übernimmt. Das hat sich so ergeben, das hat funktioniert. Wir werden ja dafür bezahlt, neue Wege zu finden, beziehungsweise ein Förster findet den Wald vor lauter Bäumen nicht. Heißt aber trotzdem, dass der Förster immer noch die kompetenteste Person im Wald ist. Und wir werden dafür bezahlt, diese Betriebsblindheit, die der Förster haben muss, um erfolgreich zu sein, weil wenn er sich die ganze Zeit in seinem eigenen Wald verirrt ist, bringt das nichts. Und wir werden dafür bezahlt, dass wir diese vorhandene Betriebsblindheit, die notwendig ist und die ihn so erfolgreich macht, hinterfragen und diesen anderen Part abdecken.
Ja.
Und das kann man immer nur diesen frischen Wind, wenn man hin und wieder auch selber mal frischen Wind in sich hineinlässt. Und deswegen habe ich gesagt, März passt ganz gut und dann mache ich das mal.
Und wie lange planst du das noch zu machen?
Geplant ist, dass ich Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres wieder Vollzeit anfange.
Okay, und freust du dich da schon drauf? Vermisst du es schon ein bisschen? Oder sagst du, vielleicht mache ich es auch ein paar Wochen länger noch? Wie sieht das da aus?
Genau, also glücklicherweise bin ich in einer Lage, wo wir jetzt nicht sehr stark darauf angewiesen sind, dass ich jetzt sofort wieder anfange. Also die Entscheidung liegt bei mir und ja, vielleicht ist es ein Jahr länger, nee, so lang doch nicht, eine Woche länger, eine Woche kürzer, da müssen wir mal schauen.
Kannst du es empfehlen, das zu machen?
Also ich glaube, Achso, was man vielleicht parallel noch sagen muss, dass ich tatsächlich nebenbei in einem Café arbeite, jetzt gerade für 4 Stunden die Woche. Und dort bin ich als Kellner tätig. Und warum mache ich das? Weil ich, wie gesagt, frischen Wind bekommen möchte. Ich hatte nie einen Studentenjob. Ja. Ich habe immer sehr viel Arbeit gehabt, die rein kognitiv war. Und jetzt habe ich eine Arbeit, die vor allem eins ist, nämlich körperlich sehr anstrengend. Und es macht mir total Spaß, mit den Kunden zu agieren, dort auszuhelfen. Nach der Schicht helfe ich hin und wieder auch mal mit, die Teller abzuspülen, zu trocknen etc. Und diesen Blick, wenn man den so lebt, auf jeden Fall, weil man da immer wieder neue Eindrücke und Ideen bekommt und auch eine andere Welt mal sieht, die man so vielleicht nahbar noch nicht vor sich hatte.
Ja.
Aber wenn jemand ein Sabbatical hier macht und nennen wir es einfach mal so und einfach nur auf der Couch sitzt, dann würde ich das eher weniger empfehlen.
Ich glaube, viele können es nachvollziehen auch und haben vor allem auch die Angst vor Langeweile, weil wenn man immer viel arbeitet und jedes Mal über die 40-Stunden-Woche hinausgeht, ist das ja so ein großer Teil des Lebens, der ja fast vollständig wegfallen würde, außer mal vielleicht ein Anruf oder Notfallverfügbarkeiten.
Ja, auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, dass ich mich all den Dingen widmen kann, die ich über die Jahre hinweg schleifen lassen habe. Also ganz klar auch die Dinge, die irgendwie zwischenmenschlich die Freundschaften stärken, hin und wieder mal ein Festival besuchen, was man immer mal machen wollte.
Wo warst du dieses Jahr?
Ich war nur auf einem Elton John Konzert. Da war in Hamburg, den höre ich immer gern zum Einschlafen.
Du hörst Musik zum Einschlafen?
Ja, ich höre, also in der Bahn. Wenn ich in der Bahn irgendwo sitze oder im Flugzeug und ich mal ein bisschen Ruhe haben möchte, dann mache ich mir Kopfhörer rein, höre Elton John, schlafe dabei ein. Ich hatte große Angst, dass ich auch bei dem Konzert einschlafe, aber es war ganz gut. Es ging.
Was ist denn noch auf deiner Bucketlist? Was willst du noch machen in deinem Sabbatical?
Oh, da steht noch vieles an. Aber man verrät ja die nächsten Steps nicht so gerne. Was ich sagen kann, ist, dass ich vielleicht nochmal verreisen möchte.
Okay, jetzt ist das Gute, dass ich dich trotzdem nach den nächsten Steps frage, und zwar geschäftlich. Du wolltest frischen Wind bekommen, wahrscheinlich auch nochmal einen Blick von außen, dich ein bisschen rausziehen, das große Ganze nicht verlieren. Was hast du festgestellt die letzten Monate?
Also ich glaube, dass ich vor allem mir der Aufgabe bewusst bin, dass wir ein Unternehmen sind, das es auch noch in 10, 15 Jahren geben soll und dass wir notwendigerweise ein Wachstum voranbringen müssen, um der Verantwortung gerecht zu werden, die IT-Sicherheit nun mal hat. Also IT-Sicherheit ist einer der gesamtgesellschaftlich relevantesten Themenfelder, die wir eigentlich gerade haben, aber auch einer der größten Herausforderungen gesellschaftlich, die uns voraussteht. Und hinzu kommt, dass es aus irgendeinem Grund die am meisten mystifizierteste Themenfeld ist, das es überhaupt gibt. Und diese Kombination aus all drei Dingen, es ist sehr mystisch, Mystifizierung ist grundsätzlich was Schlechtes, weil es halt Spekulation oder Unklarheit vorruft. Es hat eine hohe Relevanz und es ist in jedem Fall ein Themenfeld, wo wir noch nicht richtig gewappnet sind. Und da möchten wir als Unternehmen uns darauf vorbereiten, dass wir dieser Herausforderung gerecht werden können. Denn IT-Sicherheit wird alle Unternehmen künftig noch stärker betreffen. Und wir müssen an Konzepten und Ideen arbeiten, wie wir diesen Anforderungen später künftig gerecht werden.
Das hätte auch euer Imagefilm jetzt sein können. Aber ganz konkret, was sind die nächsten Steps? Wie erreicht ihr dieses Ziel? Also was ist dir aufgefallen oder was hast du dir überlegt? Wie gehst du ran?
Wir wachsen.
Okay, das heißt, durch Wachstum sichert euch ab.
Genau, also wir sind ein Unternehmen, das selber ausbildet. Wir haben festgestellt, dass es sehr wenig Penetration-Tester in Deutschland gibt. Es auch sozusagen keine Ausbildung, kein Studium dafür gibt. Und all jene, die es gibt, die sind entweder nicht auf dem qualitativ gleichen Level wie wir oder haben andere Methoden, die wir selber nicht nutzen aus strategischen Gründen, sodass wir selber gesagt haben, die besten Leute kriegen wir nur, wenn wir sie selber ausbilden, und diese Ausbildung soll in den kommenden Jahren, kommenden Monaten deutlich größer werden. Das ist das Ziel.
Und ihr wollt der Go-To-Place werden für diese Ausbildung?
Genau, ja. Nicht, weil wir eine Hochschule werden wollen, sondern eher, weil wir massiv neue Kollegen brauchen, und das ist die Möglichkeit, wie wir das so ein bisschen in die Expansion treiben können.
Und ist Internationalisierung für euch ein Thema?
Definitiv. Wir arbeiten jetzt schon international, vor allem in Europa, was aber daran liegt, dass unsere Konzernkunden, die hier in Deutschland sitzen, mit Hauptsitz internationale Pendants haben und die wir jetzt schon betreuen. Aber in den kommenden Jahren ist sicherlich auch für uns relevant, Auslandsstandorte zu haben. Wir hatten in der Vergangenheit auf freiberuflicher Basis tatsächlich Kollegen in Kiew, Wien und Singapur sitzen. Die brauchen wir mittlerweile nicht mehr, weil wir alles in-house machen, aber die gab es auch mal.
Und gibt es so ein paar Klischees über Hacker, wo du sagst, sie stimmen zu? Also werden viele Energy Drinks getrunken bei euch?
Genau, wir stellen tatsächlich nur Softdrinks, Kaffee und so weiter bereit. Aber ich habe meistens einen Energy im Schrank, den teile ich auch gerne mit den Kollegen, da sind die meistens heiß drauf. Aber ich glaube einfach nur, weil die gut wirken und schmecken. Aber viel wichtiger, nein, Es gibt kein Klischee. Also wir haben jemanden dabei gehabt, der war bei einer Sondereinheit im Militär. Wir haben ehemalige Bundespolizisten an Bord gehabt. Wir haben jemanden dabei, der mittlerweile auch unsere technische Leitung darstellt. Der
hat klingt nicht nach Kapuzenpullover und verdunkelten Fenstern.
Nein, nein, nein. Also Leute, die Medizin studiert haben, als Übersetzer gearbeitet haben. Jemand hat mal in einer Erdbeere gearbeitet.
In einer Erdbeere?
Ja, in einer Erdbeere. Und hat Erdbeeren aus dieser großen Erdbeere rausverkauft. Dieser Hofladen.
Okay. Ja, verstehe. Sehr gut.
Genau. Und ja, wir haben Kindergärten, alles Mögliche. Genau.
Okay, das heißt, das sind jetzt keine Leute, die irgendwie ja, unbedingt das aus der Kindheit mitgenommen haben.
Nein, nein, das sind vor allem Leute, die, und das ist bei uns im Unternehmen sehr wichtig, dass sie ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, das mit Leidenschaft betreuen. Und bei uns geht es nicht darum, was du im CV stehen hast, sondern vor allem, ob du die Kompetenz, die du haben musst, auch nachweisen kannst.
Ist das so ein Sport auch ein bisschen für euch dann? Also möglichst viel zu finden und immer besser zu werden? Also weil das ist ja eigentlich das, was viele machen, um Nervenkitzel vielleicht zu haben oder sich was zu beweisen, die Bösen, die ihr verhindern wollt sozusagen. Ihr macht ja dasselbe, nur erlaubt und macht nichts Schlimmes am Ende draus, aber könnte das ja auch.
Also der Nervenkitzel ist auf jeden Fall da, wenn es darum geht, Schwachstellen zu finden, also klüger zu sein als der Entwickler, etwas zu finden, was so nicht vorgesehen war und es auch ausnutzen zu können. Aber wir machen das in einem sehr ethischen Rahmen, der sowohl in Konformität zu der gesetzlichen Vorgaben steht, als auch zu einer Empfehlung des Bundesamtes, des Bundesamtes für Sicherheit und Informationstechnik. Von daher sind wir da alle im legalen Bereich und wir haben sehr hohe Anforderungen, damit man bei uns Mitarbeiter werden kann. Ein leeres polizeiliches Führungszeugnis ist zum Beispiel das Minimum, was man hat. Bei uns ist es gar nicht möglich, durch den Job etwas Kriminelles zu tun. Die Schadenssummen, die da entstehen, die wir dann auch den Mitarbeitern in Rechnung stellen würden, die wären immens. Das heißt, alle gehen ethisch vor, weil sie es wollen und weil sie juristisch auch müssen.
Okay, okay. Dann zu dir als Person noch. Wir sind in einem Podcast, der etwas IT-lastiger ist. Da passt du natürlich perfekt rein mit unserem Partner Team Neuster. Deswegen die Frage, was ist dein größter Bug und was ist dein größter Hack? Was ist deine beste Eigenschaft und was ist deine Schwäche vielleicht?
Also ich glaube, ich bin fast davon überzeugt, dass ich nicht alles weiß und nicht alles wissen kann. Das ist, glaube ich, auch meine größte Schwäche, weil man dadurch in gewisser Art und Weise unsicher ist. Aber auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch meine größte Stärke, dass man eben hinterfragt, ob Dinge auch sinnvoll sind oder eben nicht.
Also Hack und Bug in einem.
Genau, sozusagen.
Wo steht Philipp Calvert denn 2030?
Ich bin da bestimmt sehr glücklich. Das ist das einzige Ziel, das ich mir gesetzt habe, sehr glücklich zu sein. Das bin ich jetzt schon und das möchte ich gerne weiterhin sein.
Klingt sehr, sehr weise. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Leonard, ich freue mich sehr, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.